Guten Morgen. Hi, schön euch zu sehen. Moin. Ja, wir sind im Lukas-Evangelium. Wir gehen da Schritt für Schritt durch und wir sind schon in Kapitel 16. Also ihr dürft mal Lukas Kapitel 16 aufschlagen. Wir haben das Gleichnis gesehen von dem ungerechten Verwalter und darüber gestaunt, dass Jesus so eine Geschichte erzählt mit so einem Halodri, mit einem Betrüger eigentlich. Aber Jesus lobt seine Klugheit und sagt, ja, die Menschen, die jetzt nicht Christen sind oder Juden, die sind schlauer oft als die Gläubigen. Die haben ja manchmal sogar ein bisschen mehr die Zukunft im Blick und so weiter, verhalten sich teilweise schlau in dem Rahmen, in dem sie sich verhalten, schlauer als ihr. Und das Ganze endet ja damit, dass Jesus sagt in Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Genau das tat ja dieser ungerechte Verwalter. Er hatte, ich will das jetzt nicht erklären, aber er hatte das so eingefädelt, dass ziemlich viele Leute von ihm profitiert haben. So, dass wenn er gefeuert werden würde, er wusste, er wird demnächst gefeuert, dass er wusste, irgendjemand von denen wird mich dann aufnehmen bei sich, also mir einen neuen Job geben. Sehr schlau. Sogar der betrogene reiche Typ, sein Boss, lobt ihn dafür, für dieses schlaue Verhalten. Und Jesus sagt, ja, macht das auch. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und Jörg meinte, ja, wir sollen uns Freunde im Himmel machen. Mit dem Geld oder mit dem Reichtum, den Gott uns zur Verfügung stellt. Wir sollen ihn so einsetzen, dass Gott sich darüber freut, dass wir Freunde im Himmel haben, die uns dann aufnehmen in die ewige Wohnung, in die ewigen Zelte. Das ist witzig und ungewöhnlich formuliert, aber es macht Sinn. Und dann redet Jesus noch so ein bisschen weiter über Geld, über Mammon, über Reichtum. Und da will ich jetzt einfach anschließen und anknüpfen, denn letztendlich wird es jetzt bis zum Ende von Kapitel 16 genau um dieses Thema gehen, ein Stück weit. Ich lese einfach mal hier. Wer im Geringsten treu ist, Vers 10 von Lukas 16, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Also die Idee ist so ein bisschen, das, was wir hier auf dieser Erde haben an Geld, an Reichtum, das, was Gott uns zur Verfügung stellt, das ist natürlich nichts in dem, was Gott noch vorhat, uns zu geben. Der Reichtum, der bei ihm wartet, der Reichtum, den wir bei ihm, aber auch in ihm haben, ist so unglaublich groß, dass das, was wir hier, selbst wenn wir Millionäre sind, selbst wenn wir Bill Gates sind, das ist wenig im Gegensatz zu dem, was Gott hat. Gott ist reicher als Bill Gates. Wer ist noch reich heutzutage? Weiß ich nicht. Noch so ein reicher? Mark Zuckerberg, ja, die Chefs von Google, was auch immer. Ja, die sind so unglaublich reich. Die haben so viel Kapital. Aber das ist für Gott wenig. Das Wenige, was Gott Mark Zuckerberg anvertraut hat. Und das ist eine Menge aus unseren Augen. Aber aus Gottes Augen ist das wenig. Wenn er damit schlecht umgeht. Oder wenn wir mit unserem kleinen Gehalt, was wir haben, schlecht umgehen. Und es falsch einsetzen. Und damit untreu sind. Das gilt natürlich auch, was wir in der Gemeinde an Geld zur Verfügung haben, was Leute geben und spenden. Wenn wir damit falsch umgehen, wie sollte uns Gott, oder warum denken wir, dass Gott uns sein Reichtum dann später anvertrauen wird, wenn wir schon mit dem kleinen bisschen, was er uns hier gibt, schlecht umgehen? Warum sollte er uns dann mehr geben? Damit können wir doch noch viel weniger umgehen. Und Jesus plädiert dafür und sagt, setzt euren Reichtum, euren Mammon gut ein. Setzt ihn weise ein. Setzt ihn so ein, dass Gott sich darüber freut. Dass Gott sagt, Halleluja, das macht ihr genau richtig. Ihr setzt das ein. Ihr helft. Und was das bedeutet, das wird Jesus gleich sagen. Was das bedeuten kann, zum Beispiel. Kein Hausklave kann zwei Herren dienen, Vers 13. Denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Theoretisch, rechtlich gesehen, konnte man eigentlich zwei Herren haben als Sklave. Das ist ganz interessant. Rechtlich gesehen, wenn zum Beispiel zwei Brüder einen Bauernhof hatten und du warst deren Sklave, dann warst du der Sklave von den beiden. Aber praktisch gesehen, sagt Jesus hier, man muss sich immer entscheiden, wem will ich wirklich dienen? Welchen der Brüder achte ich höher? Auf wen höre ich mehr? Wen respektiere ich mehr als den anderen? Und Jesus sagt, und bei Geld und bei Gott, bei Reichtum und Gott ist es noch krasser. Da musst du dich entscheiden. Willst du deinem Reichtum dienen? Willst du dafür leben, reich zu werden? Willst du für deinen Erfolg leben? Oder willst du für Gott leben? Und eins geht nur. Und Jesus sagt hier nicht, Christen dürfen nicht reich sein. Das sagt Jesus nicht. Aber Jesus sagt, Christen dürfen nicht ihrem Reichtum dienen. Sie dürfen nicht Sklaven ihres Reichtums sein. Es gibt reiche Christen. Und da ist erstmal nichts Verwerfliches dran. Aber sie sollen gut damit umgehen. Sie sollen nicht Diener ihres Geldes werden. Wisst ihr, Geschwister, das macht uns kaputt. Ich weiß, wir sind eine Gemeinde, wo nicht so viele in der Gefahr stehen. Nicht so viele von uns verdienen richtig gut. Aber manchmal braucht es ja nicht viel, oder? Manchmal ist ja auch unser kleines Gehalt schon etwas, woran wir uns hängen. Worauf wir vertrauen, worauf wir vielleicht sogar bauen. Manchmal kämpfen wir so hart, vielleicht sogar einfach um genug Euros zu haben, um durch den Monat zu kommen und nicht hinter Null zu enden, oder? So geht es vielen von uns, das weiß ich. Aber wir müssen trotzdem immer wieder aufpassen. Und vor allem, Bruder oder Schwester, wenn du einen guten Job hast, und davon gibt es sicherlich auch welche hier, das weiß ich, dann pass auf, dass du nicht anfängst, dich zum Sklaven von deinem Gehalt, von deinem Geld zu machen, von deiner Karriere. Du kannst nur einem dienen, Gott oder deinem Geld. Was passiert denn? Ich meine, ich bin der Meinung, egal, irgendjemand außer Gott, egal wer mein Herr ist und wessen Sklaven ich mich mache, es macht mich kaputt. Nur Gott, nur wenn ich Gottes Sklave bin, das macht mich gesund. Das macht mich wirklich reich. Das macht mein Leben reich und gesund. Wenn ich mich zum Sklaven von Alkohol mache, macht mich das langsam kaputt. Vielleicht merke ich es am Anfang nicht, aber irgendwann kommen die Erscheinungen. Irgendwann ist mein Körper so dermaßen, oder langsam kommen Dinge. Mein Körper funktioniert nicht mehr richtig. Setz jede Droge ein, die du willst. Wenn du einer Droge dienst, wenn du Alkohol dienst, wenn das dein König ist, wenn du der Sklave von Alkohol bist, dann wird dich das irgendwann zugrunde richten. Ist ganz klar. Sogar wenn du dich zum Sklaven von einem anderen Menschen machst, sogar Menschen, wenn du deren Sklave bist, das wird dich auch kaputt machen. Das wird dich nicht erfüllen. An alle Ehepartner hier, euer Ehepartner sollt ihr achten und respektieren, aber ihr seid nicht dessen Sklave. Er beherrscht euch nicht. Er ist nicht euer König und Herrscher. Das ist Jesus Christus. Macht euch nicht zu Sklaven voneinander. Auch von keinem anderen Menschen. Mag dein Pastor, Jugendpastor, Hauskreisleiter noch so charismatisch sein, noch so geisterfüllt. Und es gibt das in der christlichen Welt, dass Christen sich zu Sklaven machen von ihren Pastoren, von ihren Hauskreisleitern. Weil die so beeindruckend sind. Die haben so eine Vollmacht. Dem folge ich nach und tue alles, was er sagt. Tu das nicht. Prüfe alles. sagt die Bibel. Prüfe alles, mach dich nie zum Sklaven von einem Menschen. Aber mach dich auch nicht zum Sklaven von Mammon, von Reichtum. Jetzt sagst du, wie soll mich das kaputt machen? Wie soll mich Geld kaputt machen? Geld baut mich doch auf. Mit Geld baue ich doch was auf. Da baue ich ein größeres Haus, eine größere Terrasse, noch ein größeres Auto, zwei Autos, noch ein Swimmingpool. Das macht mich doch nicht kaputt. Im Gegenteil. Ich vermehre mich. Wie soll ich das sagen? Ich baue mein kleines Königreich. Ich erweitere meine Möglichkeiten mit Geld. Ja, aber überleg mal, was opfern Leute alles für ihr Geld, oder? Damit sie das Geld haben. Okay, das Offensichtlichste ist Freizeit. Und da denkt man so, ja gut, Freizeit. Ne? Mir fällt das leicht zu sagen, ich war schon immer der keinen Ferienjob hatte, weil ich lieber Ferien hatte als einen Job. Ja? Also, ich komme jetzt so von der Richtung, wisst ihr? Ich bin nicht so der Karrieretyp, der sagt, mir war es immer wichtiger frei, 6 Wochen frei. 6 Wochen nichts tun, das war mir wichtiger als jedes Geld der Welt. Nicht jedes Geld der Welt. Wenn mir jemand 1 Million gegeben hätte, klar, hätte ich auch gearbeitet. Aber das ist als Realschüler oft nicht der Fall, dass jemand sagt, ich gebe dir 1 Million, wenn du meinen Rasen mähst. So, okay. Egal, Ferien egal, 1 Million, viel besser. Also ich hatte auch nicht viel Anschaffungen. Ich wollte mir manchmal ein Super Nintendo-Spiel kaufen, das hat 120 Mark gekostet. Da konnte ich Taschengeld drauf sparen, das ging dann irgendwann. Also nicht, dass ich nie einen Ferienjob gemacht habe oder einen Job, habe ich schon, aber ich kannte andere Leute, die haben 6 Wochen lang in Burgdorf in der Keksfabrik gearbeitet. In den Sommerferien, in der Keksfabrik. Und dann fragt man so, na, wie waren deine Sommerferien? Ja, hab gearbeitet. Ja, cool. Ja, die hatten dann auch Geld. Ich nicht. Also, man opfert dem Mammon seine Freizeit. Und was ist denn Freizeit? Es ist die Zeit, die Gott mir gibt, mit meiner Familie zusammen zu sein. Jetzt werde ich mal ein bisschen sentimental, mit meinen Kindern zusammen zu sein, mit meiner Frau zusammen zu sein, ja, auch einfach mal zu entspannen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, auch mal nachdenken können. All diese Dinge opfere ich doch ein Stück weit, oder? Je weiter ich die Karriereleiter hochklettere, umso weniger bleibt über für meine Family. Umso weniger hat mein Sohn von mir, meine Tochter. Ich meine, es ist cool, ich kann ihm dafür ganz viel kaufen, ich kann ihm ganz viel bieten. Aber wiegt das auf? Ich denke, bis zu einem gewissen Grad haben wir da eine absolute Freiheit als Christen. Wir müssen nicht arm sein, wir sind nicht dazu verpflichtet, keine Karriere zu machen, versteht mich nicht falsch. Aber trotzdem versteht, dass es was kostet, dass ihr was aufgebt. Wenn wir dem Reichtum zu sehr dienen, dann opfern wir auch was. Ja, bis hin, dass wir unsere Kinder opfern. Ich weiß, dass Menschen abtreiben wegen Karriere. Menschen treiben ab, weil das Kind passt jetzt gerade nicht in mein Leben. Das Kind passt jetzt gerade nicht rein. Nee, ich will weiter nicht studieren, aber ich will weiter diesen Job machen. Ich bin, was weiß ich, Star-Chirurg, Chirurgin. Für Frauen ist es ja echt noch viel härter. Und es ist nicht so, dass ich da das gar kein Mitgefühl mit habe, aber für Frauen ist es ja noch 1000-mal härter, Karriere zu machen. Nicht nur, weil sie gegen die ganzen Männer irgendwie anstinken müssen, auch weil sie natürlich irgendwann auch eine Babypause wahrscheinlich haben. Das haben Männer natürlich nicht. Die ziehen einfach komplett durch. Also Frauen haben es so viel schwerer oft. Und trotzdem, oder? Diese Opfer sollten wir nicht bringen. Und Reichtum fordert Opfer, das glaube ich. Also lass uns lieber Gott dienen und lass uns nicht den Mammon dienen. Denn Gott beschenkt uns und macht uns wirklich reich. Unser Reichtum macht uns nicht wirklich reich in Ewigkeit. Und jetzt redet Jesus weiter und das ist vielleicht so ein bisschen komisch oder so ein bisschen befremdlich. Jesus redet eigentlich zu seinen Jüngern in dieser Situation. Vorher hat er mit den Pharisäern gesprochen. Wenn ihr den Anfang von Kapitel 15 lest, da steht, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Das ist die Ausgangssituation. Die Pharisäer beschweren sich darüber, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern ist. Dann nennt ihn Jesus drei Gleichnisse und versucht, zu dem Herz der Pharisäer durchzudringen und sie wachzurütteln und zu sagen, hey, wacht auf! Versteht ihr überhaupt, was hier gerade passiert? Gott ruft diese Menschen zu sich. Gott will diese Menschen bei sich haben. Er will die Zöllner. Er will die Sünder. Er will sie bei sich haben. Und wenn sie kommen, dann ist das kein Grund, rumzumeckern. Dann ist das ein Grund, sich mitzufreuen. Denn der ganze Himmel freut sich, sagt Jesus. Die Engel freuen sich. Gott freut sich. Der Einzige, der sich nicht freut, seid ihr. Und ihr seid doch Gottes Leute, oder? Warum freut ihr euch nicht mit? Ihr steht da und macht so. Während alle komplett ausrasten und Party machen, ihr steht so da. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht okay. Nein, nein. Sie beschweren sich, sie verstehen komplett nicht, was Gott gerade tut, was Jesus gerade tut, was gerade vor sich geht. Und dann, als Jesus auch noch anfängt, über Reichtum zu reden, da lesen wir jetzt Vers 14, da passiert noch was. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Sie meckerten nicht nur, sie machen sich lustig über Jesus. Ja, klar. Ja. Ich kann das jetzt nicht nachmachen, aber sie machen sich lustig über Jesus. Sie verhöhnen ihn. Das ist doch lächerlich, was der da predigt. Das ist doch total naiv. Irgendwie muss die Kohle doch rankommen. Irgendwie muss ich das doch finanzieren. Ja, Jesus, deine Sicht von Geld möchte ich mal haben. Das ist so ein Hippietum. Das ist so ein, ich lebe in den Tag hinein. Gott wird mich schon irgendwie versorgen. Lächerlich, sagen die Pharisäer. Wirklich lächerlich. Aber sie sagen es aus Geldliebe, weil Jesus sie angreift. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass alle Pharisäer geldliebend waren. Ich habe ja schon mal gesagt, das war eine größere Gruppe, vielleicht um die 30.000 Leute. Es gab, und ein Teil von der pharisäischen Lehre war, Almosen geben, war sehr wichtig eigentlich. Was von dem Reichtum abgeben, den man hat, war sehr wichtig. Und die wirklich Reichen waren eigentlich auch die Sadduzäer und nicht die Pharisäer. Aber es mag auch viele Pharisäer gegeben haben, die wohlhabend waren. Und hier scheint eine Gruppe zu sein, die, und wie gesagt, man konnte auch nicht sagen, Pharisäer ist Pharisäer. Es gab verschiedene Strömungen auch untereinander. Und diese Jungs hier, die halten nicht viel von abgeben. Sie lieben ihr Geld. Sie sind geldgierig. Und das spricht Jesus jetzt hier an. Jesus hat sie damit, mit dem Gleichnis von dem Verwalter hat Jesus sie schon angetickt und schon provoziert. Und sie sagen lächerlich. Jesus, deine Sicht von Geld ist lächerlich und von Reichtum. Vers 15. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt euer Herz. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Gott kennt unsere Herzen. Er kennt ihre Herzen, er kennt unsere Herzen. Und nach außen hin macht es den Anschein, ja, das sind gläubige Männer, sie sind fromm. Sie folgen Gott wirklich nach. Sie halten wirklich jedes Gebot. Aber Gott weiß, was innen drin ist. Und Jesus sagt, weißgetünchte Gräber. Nach außen hin seid ihr die Top-Christen, ihr seid die Super-Christen. Aber in euch drin, Leute, seid doch mal ehrlich. In euch drin. Wie sieht's denn da aus? Was machst du denn heimlich abends, wenn deine Frau im Bett ist? Noch auf dem Sofa mit deinem Handy in der Hand. Sei doch mal ehrlich. Klar, nach außen hin bist du cool. Du gehst in die Gemeinde, alles cool. Aber was ist da drin, wenn du auf der Straße unterwegs bist und dir die ganzen Ladies anguckst? Oder. Wenn du neidisch bist, wenn du über deine Lehrer schlecht redest die ganze Zeit. Wenn du nicht nur über deinen Lehrer, sogar über deine Freunde lästerst du. Was ist denn da drin? Nach außen hin können wir uns schön schminken, hübsch machen vorm Spiegel. Na, wir können ja so gut aussehen, oder? Nach außen. So top, echt. Es gibt ja so hübsche Menschen. Aber was ist, sind die auch da drin hübsch? Das ist viel wichtiger. Und Gott weiß ganz genau, wie wir aussehen. Wir vergöttern manche Menschen, wer weiß, was da drin ist bei denen. Na, wir heben manche Prediger auf solche Podeste. Ne? Wir gucken auf YouTube irgendwelche Star-Prediger. Nicht, dass es falsch ist oder dass sie alle, nur weil sie Stars sind, innerlich irgendwie voll heftig drauf sind. Aber wir kennen sie nicht persönlich. Wir kennen nur das, was sie auf der Bühne präsentieren. Und jetzt fängt Jesus an, Vers 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Johannes hat die gute Botschaft verkündigt. Jesus hat die gute Botschaft verkündigt. Und Leute sind gekommen. Sie sind mit Gewalt sozusagen. Sie haben alles daran gesetzt, zu Johannes zu kommen, sich taufen zu lassen. Leute sind zu Jesus gekommen, haben alles aufgegeben, haben ihren Beruf aufgegeben, sind Jesus nachgefolgt, hatten einen erfolgreichen Fischereiladen, ein Fischereigeschäft und haben gesagt, ich folge Jesus nach. Auch wenn das heißt, ich kann 3 Jahre nicht arbeiten oder mehr. Ich folge Jesus nach. Sie sind mit Gewalt hineingedrungen. Menschen haben alles daran gesetzt, Jesus nachzufolgen. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Warum jetzt das? Warum redet Jesus jetzt darüber, dass das Gesetz nicht aufgehoben ist von ihm? Nicht mal ein Strichlein. Ich versuche es euch gleich zu erklären. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Komisch, oder? Warum jetzt das? Wir reden gerade die ganze Zeit über Reichtum. Warum redet Jesus jetzt auf einmal über Ehescheidung? Ich habe echt lange Tage darüber nachgedacht zu Hause, weil ich darauf nicht klargekommen bin. Was soll das? Warum ist das hier? Es steht ja nichts ohne Grund da, wo es ist, oder? Ich meine, wenn ihr euch mal mit den Evangelien beschäftigt, da ist nichts aus Zufall mal ebenso reingerutscht oder so. Die Dinge stehen aus einem guten Grund an dem Platz, wo sie stehen. Und sie stehen auch eigentlich immer in einem Zusammenhang, in einem größeren Sinnzusammenhang. Warum kommt er jetzt auf Frauen, auf Scheidung, also auf Ehe zu sprechen? Er redet mit den Pharisäern und wir haben gelesen, sie sind erstens geldliebend. Zweitens wissen wir, dass die Pharisäer natürlich sich auch mit Ehescheidungen beschäftigt haben. Natürlich, weil es auch damals ein Thema war. Natürlich haben es auch damals die Leute nicht immer miteinander ausgehalten, hatten es schwer miteinander, es war nicht einfach. Und es gab verschiedene Lehren über Scheidung. Es gab die Leute, die haben gesagt, man darf sich wirklich nur scheiden lassen, wenn etwas ganz, ganz Schlimmes vorliegt, wenn deine Frau zum Beispiel fremdgegangen ist. Dann ist okay, kannst du Scheidebrief schreiben. Aber nur dann. Alles andere nein. Dann gab es die andere Seite, die hat gesagt, du kannst dich eigentlich jederzeit scheiden lassen. Zum Beispiel, wenn deine Frau schlecht kocht. Das war eine sehr, ja, das ist wirklich kein Witz. Ne? Wenn sie schlecht kocht, wenn sie hässlich ist oder wenn du eine schönere Frau gefunden hast, das ist kein Witz. Das sind alles Gründe, das ist okay, wenn du dich dann scheiden lässt. War die andere Denkschule, ja? Es waren zwei Denkschulen, die, ne? Wir müssen uns ja vorstellen, das Judentum war ja in dem Sinne nicht einheitlich. Es gab oft immer so zwei Denkschulen, die miteinander konkurriert haben oder die miteinander gerungen haben um bestimmte Themen. Und wir wissen auch, dass Pharisäer sich natürlich auch haben scheiden lassen. Und auch sicherlich oft aus den Gründen, dass sie eine hübschere Frau gefunden haben, gesehen haben. Und man kann diesen Satz hier auch übersetzen, habe ich gehört, jeder, der seine Frau entlässt, um oder weil er eine andere heiraten will, begeht Ehebruch. Auch so kann dieser Satz hier übersetzt werden. Also Jesus sagt, er spricht zwei Dinge an. Er spricht Geldgier an und er spricht die Gier nach einer anderen Frau an oder einem anderen Mann. Zwei Gieren. Was ist die Mehrzahl von Gier? Zwei Begierden spricht Jesus hier an. Und jetzt denkt man sich trotzdem noch, okay, warum? Warum das beides so gerade? Wenn ihr mal das 10. Gebot lest, in 5. Mose 15, nein, in 5. Mose 5, da steht, müsst ihr nicht aufschlagen, aber da steht, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Aha, Frau, Ehescheidung. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Markt, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Er sagt, euer Problem ist, dass ihr Dinge begehrt, die ihr nicht begehren solltet. Ihr wollt reich werden. Ihr lacht mich aus, weil ich über Mammon predige. Ja, weil ihr geldliebend seid. Ihr liebt euer Geld. Ihr wollt reich werden. Ihr seid gierig nach dem anderen Zeug, was die anderen haben. Und ihr begehrt die anderen Frauen. Jesus redet hier über das 10. Gebot und er sagt, ihr seid, und deswegen sagt er auch, das Gesetz wird nicht vergehen. Ihr seid dem Gesetz Gottes ungehorsam, Jungs. Ihr seid nach außen hin die Heiligen, aber innen drin seid ihr Gottes Geboten nicht gehorsam. Ihr brecht das 10. Gebot. Ihr seid geldliebend und, wie gesagt, ihr begehrt die Frau eures Nächsten. Und das ist keine kleine Sache. Und jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis oder diese Geschichte. Und es gibt einen Streit darüber. Ist das jetzt ein Gleichnis oder ist das eine Geschichte? Das weiß ich. Die einen sagen, es hat nicht die bestimmten Dinge, die ein Gleichnis normalerweise auszeichnen. Andere sagen, doch, es hat die Dinge, die ein Gleichnis auszeichnen. Es gibt da so einen Streit. Also, entweder Jesus erzählt jetzt hier eine Geschichte, die wirklich so passiert ist, die er mitgekriegt hat oder von der er weiß, er ist ja schließlich Gottes Sohn, oder er erzählt hier ein Gleichnis. Eine Gleichnisgeschichte. Und ich muss sagen, persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, ich tendiere eher dazu zu sagen, es ist ein Gleichnis. Das ist das 5. Gleichnis, das er hier erzählt. Er hat die 3 Gleichnisse vom Wiederfinden erzählt. Er hat das Gleichnis von dem Verwalter erzählt, von dem ungerechten Verwalter. Jetzt erzählt er diese Geschichte hier von dem armen Lazarus. Lass sie uns mal lesen. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer, aber mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre. Und er begehrte sich, mit dem Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. So viel erstmal. Hier haben wir einen reichen Mann. Und vor seiner Haustür, das ist erstmal so der Befund, vor seiner Haustür, da liegt ein armer Mann, direkt vor seiner Haustür, vor seinem Haus, ein Bettler vielleicht. Auf jeden Fall ist der Mann nicht nur arm, er ist auch krank. Und der Mann im Haus, er kümmert sich offensichtlich überhaupt nicht darum. Es ist ihm völlig egal, dass da draußen gerade jemand krepiert. Er lebt dort in Saus und Braus, ihm geht es ja gut. Er hat ja genug. Und wenn man dann mal so Sachen liest wie 5. Mose 15 zum Beispiel, dann versteht man auch ein Stück weit, was Jesus hier was er den Pharisäern hier eigentlich vorwirft. Das könnt ihr mal aufschlagen, wenn ihr wollt. 5. Mose 15, Vers 7. Wenn es einen Arm bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder, in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. 5. Mose 15, Vers 7. Du sollst deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das 7. Jahr, das Erlassjahr ist nahe, und dass deine Augen dann böse auf deinen Bruder, den Armen, sieht und du ihm nichts gibst. Im Erlassjahr wurden alle Schulden erlassen. Das heißt, wenn jemand ein Jahr vor dem Erlassjahr gesagt hat, kannst du mir 10.000 Euro geben, ich brauche 10.000 Euro, dann hast du gedacht, na Halleluja, schön, dann kann ich sie dir ja gleich schenken, weil in einem Jahr muss ich sie dir die Schulden eh erlassen. Also richtig krasse Situation. Natürlich geht's hier nicht um 10.000 Euro, aber naja, schon krass, oder? Aber werd nicht böse, selbst wenn es so ist. Gib trotzdem. Auch wenn du weißt, du kriegst das wahrscheinlich nie wieder zurück. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Vielleicht hat Lazarus vor dem Haus gelegen von dem reichen Mann und hat geschrien zu Gott, gesagt, Herr, dieser Mann gibt mir nicht mal Müll zu essen. Ich liege vor seinem Haus, ich krieg nicht mal die Abfälle. Ich darf nicht mal die Mülleimer durchwühlen, um mir was zu essen zu holen. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allen Geschäften deiner Hand. Hey, noch eine Ermutigung. Es ist nicht nur, du sollst geben. Hey, wenn du gibst, wenn du deinem Bruder hilfst, dann wird Gott dir geben. Du kriegst das zurück. Du kriegst es vielleicht nicht von ihm zurück, aber du kriegst es zurück. Du kriegst es vielleicht von Gott persönlich. Stell dir mal vor, Gott persönlich zahlt dir die Schulden zurück, die jemand bei dir hat. Ist doch heftig, oder? Ist doch eigentlich viel geiler, als wenn der Typ mir selber das zurückzahlt. Wenn Gott mir das zurückzahlt. Denn Gott, also ich will nicht sagen, Gottes Geld ist besser, aber Gottes Segen ist mehr wert als Geld. Sagen wir es mal so. Das glaube ich schon. Ich glaube, ich bin gesegneter, wenn Gott es mir zurückzahlt. Also wegen dieser Sache wird er zum Herrn schreien und bla bla bla. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinen Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Nicht nur ein Cent, nicht nur 10 Cent. Öffne weit deine Hand für den Armen. Hilf ihm ausgiebig. Hilf ihm so, dass wirklich gesorgt ist für ihn. Nicht, dass er gerade überlebt, sondern dass es ihm gut geht. Für mich sind das schon herausfordernde Verse, ganz ehrlich. Ich habe zu kämpfen mit Geiz, definitiv. Oder Sprüche 19, Vers 17, wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn. Also wenn du jemanden hilfst, der arm ist und du leihst ihm Geld, dann leihst du Gott Geld. Ist das nicht genial? Gott hat Schulden bei dir. Du leihst Gott Geld. Du musst das so sehen. Ja, ich habe ihm jetzt 100 Euro geliehen. Aber das ist cool. Damit habe ich Gott 100 Euro geliehen. Und Gott zahlt seine Schulden definitiv zurück. Der leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott wird dir am Ende alles zurückbezahlen. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Sie sagen, Herr, wir haben alles aufgegeben für dich. Ja, aber Gott wird euch auch 1000-fach zurückzahlen, Jungs. Vergesst das doch nicht. Gott ist gut. Gott liebt es zu geben. Gott liebt es, uns zu beschenken. Wir werden nicht später vor Gott im Himmel stehen und sagen, Herr, wo ist mein Cash? So, was soll das? Was hast du gemacht? Wir werden da vor ihm stehen und sagen, wow, Herr, ich wusste nicht, dass du mich so reich machen wirst, Herr. Ich bin so überwältigt von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit und deinem Reichtum. In Apostelgeschichte 20, 35, da sagt Paulus etwas. Er sagt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus gesagt. Geben ist seliger als nehmen. Und Paulus hat gesagt, denkt daran, liebe Gemeinde, erbarmt euch der Schwachen. Gebt, das ist besser als zu nehmen. 2. Korinther 9, Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ist doch logisch, wenn wir nur so eine Handvoll Samenkörner auf den Acker werfen, dann wird da nur eine Handvoll Pflanzen entstehen. Normal, oder? Ganz logisch. Wenn ich aber einen ganzen Sack auf den Acker werfe von Samen, dann wird dann ein Urwald entstehen. Da wird eine Menge Pflanzen werden dort wachsen. Und Paulus sagt, wenn ihr abgebt von eurem Reichtum, dann werdet ihr viel Segen empfangen. Gott lässt sich da nicht lumpen. Ich kann es irgendwie nicht anders ausdrücken. Gott wird uns nicht schuldig bleiben. Er wird uns nicht schuldig bleiben. Und wenn du jetzt hier sitzt, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen. Also ich weiß, meine Mutter ist sowas auch schon mal passiert. Sie hat auch Leuten Geld geliehen und es nie zurückgekriegt. Viel Geld. Ich weiß, wie einen das manchmal echt bitter machen kann. Man denkt da öfter mal dran, denkt so, boah, der schuldet mir eigentlich noch 10.000 Euro oder 5.000 Euro für seinen Laden, den er aufmachen wollte, hat er mir nie zurückgezahlt. Sein Restaurant, was er eröffnen wollte, ich habe das Geld nie wieder gesehen. Oder was auch immer jemand mit dem Geld machen wollte, wofür er das brauchte. Er hat mir auf Händen und Knien versichert, ich zahle dir das zurück. Aber er hat es mir nicht zurückgezahlt. Dann kann ich euch heute sagen, Gott wird euch diese 10.000 Euro zurückzahlen. Gott selber wird euch das zurückzahlen. Seid bitte nicht traurig. Ich weiß, ihr seid vielleicht enttäuscht von der Person. Okay, das ist klar. Ihr seid enttäuscht, weil ihr habt der Person vertraut. Und es ist nicht okay, seine Schulden nicht zurückzuzahlen. Aber lasst diese Bitterkeit fahren, denn Gott wird euch dafür belohnen. Ganz sicher. Vertraut einfach darauf und seid nicht zu traurig. Weint nicht dem Reichtum, weint nicht diesem Geld nach. Und Leute, mir fällt das, glaube ich, auch, mir fällt das schwer. Und dass ich jetzt sage, glaube ich, heißt, ich habe noch nie jemandem 10.000 Euro geliehen. Seht ihr, jetzt habt ihr mich erwischt. Weil ich nie so viel Geld ausleihe, bin ich auch nie traurig, dass ich nicht zurückkriege. Nein, Spaß. Ich habe schon mal Geld verliehen. Ich habe mir aber auch schon viel Geld ausgeliehen. Also aber der reiche Mann hier in der Geschichte, er ignoriert es komplett. Komplett. Er muss eigentlich diesem armen Mann helfen. Er muss es tun. So wie wir in Deutschland, wenn einer auf der Straße rumliegt, der verletzt ist, offensichtlich Probleme hat und verletzt ist, dann müssen wir den Krankenwagen rufen. Wir müssen es. Sonst machen wir uns strafbar. Und genauso mussten auch damals unsere jüdischen Geschwister, sie mussten helfen. Wenn da einer ist, der am Verhungern ist, dann musst du ihm helfen. Da gibt's gar kein Vertun. Es ist deine Pflicht. Das ist dein Bruder. Das ist dein Mit-Israelit. Du musst ihm helfen. Da gibt's keine Diskussion. Ja? Aber dieses Gleichnis richtet Jesus an die Pharisäer und er sagt mehr oder weniger, denn dieser reiche Mann, das sind die Pharisäer. Und er sagt mehr oder weniger, ihr kommt dieser Pflicht überhaupt nicht nach. Ja, ihr tut so, als ob ihr alle Gesetze haltet und so weiter, nach außen hin. Aber in Wirklichkeit passiert das überhaupt nicht. Ihr könnt gut darüber reden, so wie ich jetzt darüber predige, aber dann, wenn jemand bei euch anruft und sagt, hey, ich kann meine Miete nicht zahlen, kannst du mir vielleicht ein bisschen was leihen? Nö, ciao. Er lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Und es ist eigentlich nicht das Problem, dass dieser Mann reich ist. Das Problem ist, dass er nichts davon abgibt. Es ist nicht schlimm, dass er viel Geld hat. Es ist schlimm, dass jemand vor seiner Haustür stirbt, während er viel Geld hat. Ein Armer mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er ist sogar auch noch krank. Und er begehrte sich mit den Apfeln vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Ihm geht es so dermaßen dreckig. Er will Abfall essen. Während er Abfall essen will, essen die Hunde ihn. Ist das nicht verrückt? Er hat Bock, Müll zu fressen, aber wird gleichzeitig von Hunden abgeleckt. Aber irgendwie, oder? Ist doch ekelhaft. Der arme Mann. Furchtbar. Und es wäre so ein Fingerschnipsen für den Reichen gewesen, oder? Das hätte ihn nichts gekostet. So, hey, Knecht, holt mal den Typen da. Gebt ihm doch wenigstens was zu essen. Was soll ich? geht mal kurz noch was einkaufen. Ruf doch mal kurz den Arzt. Das hätte ihn nicht gejuckt, den Reichen. Wirklich nicht. Aber er hat das Herz nicht. Das ist das, was in 5. Mose steht. Er hat ein hartes Herz. Er will das nicht. Er kann das nicht. Und jetzt stirbt der Arme, okay? Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Also Reichtum schützt dich nicht davor, dass du musst irgendwann sterben, ob du reich bist oder arm bist. Irgendwann bist du tot. Du kannst dir nicht ewiges Leben kaufen. Egal, Bill Gates wird auch nicht ewig leben, obwohl er so viel Cash hat. Ich weiß, er kann so und so viel Geld in Forschung, Leute stecken ja Geld darin, irgendwie, ne, zu Möglichkeiten zu schaffen, um ewig zu leben. Die lassen sich einfrieren und was weiß ich, was sie alles machen. Trotzdem, sie werden sterben. Sie werden sterben, definitiv. Und interessant hier, der arme Mann wird von Engeln getragen in den Schoß Abrahams. Und der reiche Mann wird begraben in die Erde nach unten. Das ist für mich schon so, irgendwie spricht das Bände. Ja? Der arme Mann, er wird nach oben getragen und der reiche Mann, er kommt nach unten. Es ist ein verrückter Plätzetausch irgendwie. Es ist wie bei Reise von Jerusalem. Ja? Die beiden tauschen irgendwie die Plätze. Ganz verrückt, irgendwie auch schockierend. Und als er im Hades, und das ist jetzt der reiche Mann, er hatte wahrscheinlich ein super schönes Begräbnis, irgendjemand hat eine tolle Rede gehalten, oh, er war ja so großzügig, wie das so bei Beerdigungen ist, ne? Dann werden immer die verrücktesten Dinge, also dann werden die Dinge so übermäßig positiv dargestellt. Oh, ich habe, also wirklich, er war ja so ein toller Mensch und oh, es ist jetzt so schade, dass er tot ist. Alle denken sich so, boah, bin ich froh, dass er tot ist. So am meisten die Ehefrau. So. Jetzt habe ich nochmal 10 Jahre ohne ihn. Ist auch nicht schlecht. Endlich ist der Tyrann unter der Erde. Ja, gibt's doch, oder? Ganz ehrlich. Es ist so. Aber alle weinen auf der, oh Gott. Nein. Meistens ist es ja nicht so. Meistens ist man wirklich echt traurig, ne? Oh nein, die ganzen Knechte jetzt von dem reichen Mann sind arbeitslos. Nein, ist okay. Ist nur ein Gleichnis. Also, er starb und der Reiche wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug, das ist jetzt crazy. Der Arme ist die ganze Zeit wach. Der Arme, er lebt mit. Dass Engel kommen und ihn von der Erde vortragen in Abrahams Schoß. Er ist wach, er sieht das. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Wow, in Abrahams Schoß. Aber der Reiche, er ist sowas wie ohnmächtig oder so. Er hat seine Augen geschlossen, bis er an dem Ort ist, wo er im Hades ist, im Totenreich. Oder Sheol auch. Das ist nicht unbedingt die Hölle. Ist ein bisschen schwer mit dem ganzen Jenseits so. Aber hier ist nicht die Hölle gemeint an sich. Hier ist so eine Art Vorstufe, so eine Art Zwischenzustand vor dem Gericht Gottes, bevor Gott Gericht halten wird, bevor die Bücher aufgeschlagen werden, bevor wir alle vor Gottes Thron erscheinen. Aber dieser reiche Mann ist in diesem negativen Teil sozusagen, in diesem negativen Zwischenzustand. Und er schlägt seine Augen auf und erwartet eigentlich im Himmel zu sein. Wow, was? Ich bin nicht im Himmel? Ich bin nicht bei Abraham? Ich bin nicht im Paradies? Ach du Scheiße. Was? Und er hat Qualen. Es geht ihm dort nicht gut. So wie es dem armen Mann vor seiner Haustür nicht gut ging. Jetzt geht es dem reichen Mann nicht gut. Aber er sieht Abraham vom Weiten und er sieht Lazarus auf seinem Schoß. Oh nein, das ist doch der, ist das der, erkenne ich den nicht? So, ja, er lag die ganze Zeit vor deiner Haustür. Ach, er ist es, Lazarus. Wahrscheinlich kannte er nicht mal seinen Namen. Dieser Penner. Er ist jetzt da, wo ich hin will. Und ich bin da, wo wo er eigentlich hingehört. Und das Verrückte ist, das sagt er eigentlich nicht. Er scheint irgendwie zu wissen, es ist fair. Er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, oh, er kennt seinen Namen, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Wow, er beschwert sich gar nicht, oder? Er sagt gar nicht, was mache ich hier, was soll das? Das ist eine Verwechslung. Abraham, ich gehöre zu dir. Irgendwie weiß er ganz genau, das ist eigentlich schon richtig, dass ich hier bin. Er scheint zu verstehen, dass er eigentlich nicht am falschen Ort gelandet ist. Aber er sagt, Abraham, und das ist interessant, er nennt Abraham seinen Vater, oder? Ist doch spannend. Papa Abraham, er ist ein Kind Abrahams. Ja, er ist ein Pharisäer, er gehört zu Abraham, er ist ein Jude. Und er findet sich an dem Ort wieder, wo er nie mit gerechnet hat. Und er sagt, Papa, du bist doch mein Papa. Hilf mir doch ein bisschen. Nur ein bisschen Wasser. Verrückt, oder? Wenn man so an Johannes 8 denkt, wo es diesen ganzen Streit zwischen Jesus gibt und den Juden, mit denen er da zusammensteht. Und dann in Johannes 8, Vers 39, da steht, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Junge, wenn Abraham wirklich dein Papa wäre, dann hättest du diesem armen Mann geholfen. Aber du hast ihm nicht geholfen, also ist Abraham auch nicht dein Vater. Das offenbart sich hier ganz klar. Wenn Abraham dein Vater wäre, hättest du ihm definitiv geholfen, denn Abraham hätte diesem Mann geholfen. Und Abraham war auch reich übrigens, mal by the way. Er war sehr wohlhabend, aber Abraham hätte jemandem geholfen, der so vor seiner Haustür liegt. Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, sagt Jesus zu den Juden in Johannes 8. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. So war Abraham nicht drauf und deswegen seid ihr auch nicht seine Kinder. Und es gab diesen Glauben unter manchen Juden. Die haben gesagt, wir sind Juden, wir sind Gottes gelobtes Volk. Gott ist gnädig, wir sind sein Volk. Und wenn wir sterben, dann wird Gott nicht zulassen, dass wir an irgendeinen bösen Ort kommen. Nein, Gott wird uns heraussuchen. Gott wird uns zu sich bringen, einfach weil wir Abrahams Kinder sind, weil wir Abrahams Nachkommen sind. Und es gab diese Lehre davon, dass Vater Abraham vor dem Hades sitzt und die Toten gehen an ihm vorbei. Und jeder Jude, der aus Versehen in die falsche Richtung geht, nämlich da, wo der reiche Mann gerade ist, den würde Vater Abraham rausziehen und sagen, Moment mal, Freundchen, du musst da lang gehen, da geht's zum Himmel. Gab diesen Glauben, Abraham wird nicht zulassen, dass irgendeiner von uns dahin kommt. Und umso schlimmer ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, yo, Abraham ist in gewissem Sinne euer Vater, aber ihr seid eigentlich nicht seine Kinder. So wie ihr drauf seid, seid ihr nicht seine Kinder. Auf keinen Fall. Ihr erweist euch nicht als seine Kinder. Und jetzt sagt er was zu dem reichen Mann. Abraham spricht jetzt zu seinem Kind. Abraham aber sprach, Kind. Stimmt, irgendwie, er ist Abrahams Kind, ja, in einem gewissen Sinne. Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus hat ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Puh, das klingt nach so einem strangen Automatismus, so, okay. Allen, denen es hier auf der Erde gut geht, denen wird es dann später schlecht gehen. Und allen, denen es hier schlecht geht, denen wird es dann später gut gehen. So eine Art, ja, wie gesagt, Rollentausch. So ein Mechanismus des Jenseits. Aber das stimmt nicht. Das passt nicht zusammen mit der biblischen Lehre. Das würde heißen, es gibt keinen Richter. Es würde heißen, alles läuft automatisch. Du bist hier reich, dann wirst du dort arm sein. Du bist hier arm, dann wirst du dort reich sein. Aber so ist es nicht. Es gibt einen Richter. Das ist hiermit nicht gemeint. Und trotzdem hat Jesus auch ähnliche Sachen gesagt, zum Beispiel in Lukas 6, Vers 22. Bei den Seligpreisungen, da sagt er eigentlich so ein bisschen was Ähnliches. Er sagt, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Euer Lohn ist groß im Himmel. Ihr habt hier keinen Lohn. Ihr seid hier die Verachteten. Ihr seid hier der Abschaum. Ihr seid Christen. Oh mein Gott. Leute gucken auf euch herab. Aber dort wartet ein großer Lohn auf euch. Euer Lohn ist groß im Himmel. Er ist nicht groß auf der Erde. Das stimmt. Christ zu sein ist nicht der Jackpot. Ja, unbedingt hier auf der Erde. Aber unser Lohn ist woanders, das wissen wir. Denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, sagt Jesus, denn ihr habt euren Trost dahin. Wisst ihr, wenn wir unseren Trost in Reichtum und nicht in Jesus suchen, wenn nicht Gott unser Trost ist, sondern unser Reichtum, dann haben wir unseren Trost dahin. Wehe euch Reichen, ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht. Denn ihr werdet trauern und weinen. Dieser Mann war immer satt. Dieser Mann hat sich totgelacht in seinem Haus, während der arme Mann dort krepiert ist. Das passt total. Oder Jakobus. Jakobus hat auch echt ein paar krasse Sachen zu sagen zu den reichen Leuten. Jakobus 2, Vers 5 zum Beispiel. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen verachtet und unterdrücken. Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen? Und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Darum, da spricht Jakobus zu der Gemeinde. In der Gemeinde war es so, wenn da ein Millionär durch die Tür gekommen ist oder jemand, der eine große Firma in der Stadt hat, ein bekannter Geschäftsmann in der Stadt, der reich war, er kommt in die Gemeinde und die haben alle gekuscht. Oh, wow, das ist der. Oh, das ist der Besitzer von Coca-Cola. Oh, das ist der Chef von, was gibt's denn? Oh, der Chef von VW kommt in unsere Koinonia-Gemeinde. Mach die mal da vorne. Oh, da ist ja eh mal frei, aber... Mach dir mal einen Ehrenplatz hier. Das ist nicht alle Tage, dass hier der Chef von VW reinkommt in unsere Gemeinde. Und alle so, oh, wow, können wir dir noch ein Getränk bringen und so weiter. So, was man nie machen würde, wenn hier irgendein Penner reinkommt. Ja, irgendein Penner kommt hier rein. Ja, setz dich mal da hinten hin. Ja, wo es nicht so stinkt. Ja, kannst hier sein. Darfst hier sein. So. Wir dulden dich. Aber Herrn, ist es noch Winterkorn? Wer ist denn jetzt? Nee, ne, schon lange nicht mehr. Ach, wie auch immer er heißt, ne? Da, den, Doppelkorn. Ja. Den echauffieren wir, ja, dem, oh, toll, dass du hier bist, oh. Also, oh, so eine Ehre, oh. Da geht uns voll einer ab. So, wow, ey, dann können wir noch vor den anderen Gemeinden damit angeben, dass der bei uns war, in unserer Gemeinde. So in der evangelischen Allianz, so alle Pastoren, so, ey, bei uns war übrigens neulich der Chef von VW. Lässt du so nebenbei fallen. Und alle anderen Pastoren so, läuft bei euch. Nee. Und Jakobus sagt, nein. Nein, nein, ihr habt das grundsätzlich noch nicht verstanden. Vor Gott sind alle gleich. Alle. Und wenn jemand Reiches reinkommt, dann behandelt ihn genauso, wie jemand, der arm ist und in eure Gemeinde kommt. Ganz genauso. Gott hat sogar die Armen auserwählt. Besonders die Armen. Gott hat eine besondere Liebe für die Armen, für die Schwachen. Und auch für die Kinder. Denn das sind auch unsere Kleinen und Schwachen. Gott hat eine besondere Liebe. Und jetzt kommt hier der Schluss und der reiche Mann, wie gesagt, er sitzt wirklich ja in der Bredouille und er weiß es. Und zu diesem allen, Vers 26, Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können. Das ist endgültig. Reicher Mann, du wirst dort bleiben. Noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Man kann dann nicht mehr tauschen. Er aber sprach, ich bitte dich nun, Vater, na schon wieder, Papa, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Mann, ich habe doch noch Familie, Papa Abraham. Kannst du nicht irgendwen zu meinen Brüdern schicken? Die waren wahrscheinlich genauso drauf wie er. Dass die zur Besinnung kommen, dass die merken, dass es so nicht geht. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Klingt hart, ne? Klingt hart. So, nö, die haben doch ihre Bibel. Man denkt so, pff, hart, sehr hart. Warum nicht jemanden schicken? Warum nicht ein bisschen mehr? Aber Jesus redet hier zu den Pharisäern, okay? Er redet hier nicht zu irgendwem. Er sagt das den Pharisäern und die haben ihre Bibeln gewälzt. Ja, das war deren Ding. Die haben die Tora, kannten die auswendig. Das war ihr Ding. Das haben sie so hochgestellt. Natürlich hatten sie noch einen Haufen andere Zusatzregeln, aber trotzdem, das war ihr Steckenpferd. Sie waren die Männer des Wortes Gottes. Sie waren Bibellehrer. Sie waren Bibelkenner. Sie hielten das Wort Gottes hoch. Und sie sagten, wir sind die Gelehrten, wir haben das verstanden, wir leben danach. Und du bist gar nichts, weil du gar nichts davon weißt. Und traurigerweise waren manche wirklich so drauf. Richtig heftig. Du bist arm im Geist, denn du kennst die Schriften nicht. Du arme Sau. Aber wir sind reich. Und deswegen ist es nicht hart zu sagen, ihr habt doch alles, was ihr braucht. Sie hatten alles, was sie braucht. Sie hatten Mose. Sie hatten die Propheten. Da steht so viel drin dazu. Sei freigebig, sei gütig. Hilf deinem Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Altes Testament. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hatten sie, das kannten sie. Die ganzen Zeilen, die wir gelesen haben, und es gibt noch so viel in dem Psalm dazu. Hilf dem Armen, Gott liebt die Armen. Gott hört die Schreie der Armen. Davon ist die ganze Bibel voll. Das ist so, und das finde ich interessant in diesem Gleichnis, das ist so, als ob, wenn du Mose liest, dann ist es so, als ob Mose mit dir redet. Krass, oder? Du hast doch, Papa Abraham, bitte schick irgendeinen Zeugen zu denen. Die haben doch Zeugen, sagt Abraham. Und die reden mit deinen Brüdern. Aber deine Brüder hören den Zeugen nicht zu. Sie lesen das, aber sie hören nicht zu. Oder wenn du Jesaja liest, dann ist es, als ob Jesaja vor dir steht und mit dir redet. Als ob Jesaja dir das sagt. Aber du musst auch zuhören. Papa Abraham, schick doch bitte irgendeinen Menschen zu denen, dass der denen das sagt. Die haben doch schon Leute, denen die das sagen, sagt Abraham. Aber denen hören sie nicht zu. Warum sollten sie jetzt auf einen anderen hören? Er aber sprach, mein Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Wenn das einer ist, der vom Tod aufersteht, das haut rein. Dann hören die zu. Dann müssen die zuhören. Bitte. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wisst ihr, bei manchen Menschen, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du reden, reden, reden. Dann schickst du noch Starprediger Nummer 1 hin. Dann holst du noch den Jugendpastor, der soll auch noch mal mit dem reden. Dann holst du noch die Mama und den Papa. Und nee, wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Hier, guck mal, hier, es steht in Matthäus. Nö, glaube ich nicht. Ah, hier, es steht in Lukas. Nö, ich glaube Lukas nicht. Ah, warte, hier. 4. Mose. Nö, glaube ich nicht. Mose, wer ist das? Ah, ja, Paulus. Paulus schreibt auch noch was dazu. Puh, nö. Nö, seh ich gar nicht so. Johannes? Nö. Aber wenn ein Toter auferstehen würde, dann dem würdest du zuhören, oder? Nö. Wisst ihr, was crazy ist? Es ist ja mal ein Toter auferstanden. Ja, jetzt sagt er Jesus. Und ich glaube auch, hier meint Jesus auch ein bisschen sich selber. Aber es ist noch verrückter. Es ist ja auch mal ein Toter namens Lazarus auferstanden, oder? Ist das nicht lustig? In Johannes 11, Vers 43, Jesus hat einen Lazarus wirklich zum Leben erweckt. Lustig. Hier in diesem Gleichnis heißt er auch Lazarus. Verrückt. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Wow. Ganz ehrlich, sowas hat noch nie von jemand von uns erlebt. Keiner. Das habt ihr höchstens mal im Kino gesehen. Aber wenn ihr das mal so in real life sehen würdet, tschüss, unglaublich. Das würde schon wirklich uns ziemlich beeindrucken. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Ja, und es hat Leute beeindruckt und Leute haben gesagt, Alter, wenn einer Tote auferwecken kann, dann muss das der sein. Dann ist das der Messias, weil das kann sonst keiner. Heftig. Einige aber von ihnen, Achtung, ging zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben gesagt, wir müssen irgendwas unternehmen. Der Typ, dieser Jesus, der muss sterben. Das geht so nicht weiter. Die haben gar nicht darauf gehört. Es war ihnen nicht egal. Nein, sie haben gesagt, jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir es durchziehen. Jetzt muss Jesus sterben. Weil das ist zu krass, was er hier macht. Sie hören nicht. Sie hören nicht einmal auf einen von den Toten Auferstandenen. Geschwister, lass uns auf Gottes Wort hören. Lasst uns hören, was Gott sagt. Lasst uns nicht so sein wie dieser reiche Mann. Lasst uns nicht sein wie die Pharisäer, mit denen Jesus hier spricht. Sie kennen alles, aber sie hören nicht. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns freigebig sein. Lass den Mammon los, lass den Reichtum los, lass uns einen leichten, wie soll man sagen, wenn du Geld hast, dann erstmal preis den Herrn, aber dann geh gut damit um, sei freigebig, gib ab, hilf, wo du kannst, denn das ist Gottes Herz. Das ist Abrahams Herz gewesen. Das war Jesus' Herz. Jesus hat sich so sehr hingegeben. Jesus hatte nicht viel Geld. Und seine Jünger haben doch später auch gesagt, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir jetzt. Und dann haben sie gebetet. Und dann ist der Mann, konnte laufen. Geschwister, was wir haben, lass es uns geben. Viele von uns haben nicht viel Geld über. Ne? Wir kommen so gerade mal über den Monat einigermaßen und können vielleicht noch ein ganz bisschen sparen. Aber wir haben Zeit, wir haben Liebe. Wir haben, es klingt so schmalzig, aber wir haben offene Ohren. Wenn der Ohrenschmalz raus ist, apropos Schmalz. Wir haben trotzdem viel zu geben. Wir können füreinander beten. Wir können so viel füreinander tun. Wir können uns praktisch helfen. Wir können beim Umzug helfen. Wir, Geschwister, wir sind reich. Gott hat uns doch reich gemacht. Lass uns diesen Reichtum teilen. Lass uns für andere da sein. Lass uns nicht wie dieser reiche Mann sein und einfach nur abfeiern, was wir haben und dann sterben und das war's. Dann haben wir nicht vorgesorgt. Dann haben wir nicht Freunde in den ewigen Hütten. Dann weiß ich nicht. Das ist schlecht. Das ist nicht Gottes Herz. 1. Timotheus 6, Vers 17 zum Schluss. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. An alle, die Rap lieben hier, alle, die deutschen Rap lieben, das sind wahrscheinlich eher die Jüngeren hier von uns, passt auf, wie diese Texte euch beeinflussen. Es geht nur um den Lilaschein. Also ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, oder? Es geht nur um die Batzen, es geht nur um die Lilascheine, es geht nur um, früher konnte ich mir kein Taxi leisten, aber jetzt fahre ich mit meinem Ferrari durch Saint-Tropez. Es geht nur um diesen Scheiß. Ja. Leute, ich feiere auch deutsche Rapmusik. Ich feiere auch Rap. Ich habe so ein Herz für diese Kultur und für diese Leute. Aber das ist nicht der Weg. Echt nicht. Das ist nicht der Weg. Und die gehen über Leichen für ihren Reichtum. Wir haben vorhin gesagt, wenn man reich werden will, muss man was opfern. Die gehen über Leichen. Drogen zu verkaufen, ist über Leichen zu gehen. Du nimmst in Kauf, dass die Leute an dem sterben, was du ihnen verkaufst. Nur damit du reich wirst. Du gehst über Leichen. Und solche Leute bewundern und feiern wir ab. Passt auf, echt. Zieht euch den Scheiß nicht zu heftig rein. Passt auf, was das mit euch macht, mit eurem Herzen. Denn Jesus war überhaupt gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Den Reichen gebiete ich nicht, hochmütig zu sein. Guckt euch einfach mal eins von diesen Rap-Videos an. Und wirklich, ich liebe Rap. Das tut mir doppelt weh, das zu sagen. Aber guckt. Hochmütig? Nein, gar nicht. Hier meine Rolex. Ich trage nur noch, ich kenne diese ganzen Firmen nicht, diese ganzen tollen Firmen. Meine Jeans hat 1000 Euro gekostet. Ufo! Ja. Ich hol mal den Champagner. Ich könnte ewig so weitermachen. Wenn ich wüsste, wie die Texte gehen. Gebiete ich nicht, hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gott will, dass wir genießen. Gott liebt es, wenn wir Sachen genießen. Darum geht's gar nicht. Aber es geht darin, wo du deine Hoffnung drin setzt. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Leute, das wirkliche Leben wartet noch auf uns. Das kommt noch. Egal wie reich oder arm du bist, vertraue Gott und vertraue nicht dem Reichtum. Und sei freigebig. Jesus, danke, dass wir diese krasse Lehre von dir haben, Herr, dass du uns so wachrüttelst, dass du auch so radikal warst in dieser Sache, Herr. Und Herr, bitte hilf, dass wir freigebig sind, Herr. Hilf, dass wir gerne geben, dass wir lernen abzugeben, lernen zu teilen, so wie deine, wie die Gemeinde, die frühe Gemeinde in Apostelgeschichte. Sie haben alles miteinander geteilt. Herr, bitte gib uns diesen Geist, Herr. Diesen Geist der Freigebigkeit, diesen Geist des Teilens, dass wir den ungerechten Mammon verwenden, um Gutes zu tun, Herr. Herr, bitte nimm allen Egoismus aus unserem Herzen, Jesus. Nimm alle Geldgier aus unserem Herzen, Jesus. Nimm auch alle Angst aus unserem Herzen, wo wir uns nicht trauen zu schenken, weil wir Angst haben, dass es vielleicht für uns nicht reicht, Herr. Ich bitte dich, Herr, mach uns wirklich, gib uns das Herz, gib uns dein Herz, Jesus, das wir gerne geben, Herr. Und bewahr uns, vor dieser Verführung des Reichtums, dass wir die Armen gar nicht mehr sehen vor unserer Nase, dass wir irgendwie nur noch unseren Spaß sehen und dass es uns gut geht. Amen.